Herzlich willkommen zur heutigen Session mit dem Titel Double Strike, gemeinsame App-Entwicklung für Windows 8 und Windows Phone 8. Mein Name ist Oliver Lindner, ich bin Premier Field Engineer bei Microsoft Österreich. Gleich vorweg mal, was ist das Ziel der heutigen Session? Das Ziel ist, Techniken für plattformübergreifende Entwicklung kennenzulernen. Also wie entwickle ich für Windows 8 Store-Apps, für die ich dann möglichst meinen Code reusen kann für Windows Phone 8. Was ist nicht Ziel? Ziel ist nicht, das soll jetzt keine Einführung für die Entwicklung von Windows 8 Store-App sein. Es soll genauso wenig eine Einführung für Windows Phone 8 Development sein. Ich habe mir überlegt, wie man am besten mit dem Vortrag starten könnte. Und ich glaube, dass der Satz Do and get more with less ganz passend ist. Warum? Wir finden uns immer in dem Dilemma, dass wir sagen, wir wollen oder wir müssen den Aufwand reduzieren, Ressourcen sparen etc. Auf der anderen Seite wollen wir den Benutzerkreis erweitern. Wir wollen neue User von unserer App, wir wollen in neuen Märkte. Und wie können wir das vereinbaren? Ein kurzer Blick auf die Agenda. Wir haben drei wesentliche Punkte. Der erste ist, was springt für mich dabei raus? Ganz wichtig, natürlich immer, was sind die Benefits, wenn ich jetzt diese Entwicklungstechniken anwenden würde. Der zweite Punkt ist, wir wollen vergleichen, wie sieht es mit der Windows 8 Plattform aus, verglichen mit Windows Phone 8. Wo sind Gemeinsamkeiten, wo sind ein paar Unterschiede? Und der letzte Punkt sind natürlich, und der größte Punkt ist dann natürlich die unterschiedlichen Entwicklungstechniken für eine plattformübergreifende Entwicklung. So, der erste Punkt, was springt für mich dabei raus? Ganz wichtig, potenzielle Anwender. Das Wichtigste überhaupt. Jeder, wenn Sie eine App erstellen, wollen Sie viele, möglichst viele potenzielle Anwender. Und ich glaube, wir haben auch hier die entsprechenden Präsenz und die entsprechende Infrastruktur, das Ökosystem, um das zu gewährleisten. Mit Windows Store-Apps sind wir derzeit in über 200 Märkte vertreten. Und wie Sie wissen, gibt es dann darüber hinaus noch eine Vielzahl von unterschiedlichen Hardware-Herstellern und Hardware-Ausführungen. Also wir haben es von ganz kleinen Phones, auch in unterschiedlichen Größen, über Tablets, über Laptops und dann, wenn wir noch weitergehen, sogar in die Serveranlagen oder Rechenzentren. Also hier gibt es unterschiedliche Hardware und man hat dann natürlich auf den jeweiligen Hardware unterschiedliche Plattformen auch zur Verfügung. Fängt wieder an, ganz im kleinen Bereich bei der Embedded Solution, dann geht es hoch über die Phones, in die Tablets, auf den Laptop, Standrechner, Rechenzentren, Server und so weiter und so fort. Und Sie werden sehen, wünschenswert wäre es natürlich, wenn man jetzt nur eine Implementierung hätte und mit dieser einen Implementierung das gesamte Portfolio von den Plattformen abdecken könnte und es den Code, sofern es geht, den Code, soweit es geht, auf jeder Plattform reusen könnte. Was wir jetzt von Microsoft Ihnen da zur Verfügung stellen können und was, glaube ich, ein wesentlicher Vorteil ist, ist natürlich, dass wir eine einheitliche Developer-Story haben, von Embedded bis hin zu den größten Rechenzentren und die wollen wir natürlich auch nutzen. Neben dieser Marktpräsenz, neben diesen typischen, möglicherweise offensichtlichen Benefits, gibt es natürlich noch andere. Auf der einen Seite gibt es natürlich immer die Schlagwörter schneller, besser, günstiger. Wenn wir uns das anschauen, wir haben oder Sie müssen, wenn Sie eine App entwickeln, müssen Sie wahrscheinlich auch schnellstmöglich auf dem Markt. Das bedeutet, die Time to Market ist sehr essentiell. Denken Sie nur darüber nach, Sie haben eine neue Idee vielleicht und möchten das jetzt, glauben Sie, Sie verdienen damit Tausende an Euro und möchten das natürlich auf den Markt bringen. Ja, wie wahrscheinlich wird es sein, dass irgendjemand anderer auf der Welt eine ähnliche oder möglicherweise dieselbe Idee hat? Da müssen Sie dann natürlich schnell auf den Markt als der Mitbewerber. Der nächste Punkt ist hohe Qualität. Jeder will immer höhere Qualität haben. Und es ist auch wichtig. Und auch hier bringt jetzt eine plattformübergreifende Entwicklung jetzt Benefits mit sich. Das bedeutet, wir haben eine Entwicklung für Windows Store und wir haben eine für Windows Phone. Wenn ich jetzt den Code möglichst teilen kann und wiederverwenden kann, dann habe ich schon ein erstes Qualitätskriterium, die Wiederverwendbarkeit. Ich muss nicht das Rad neu erfinden, ich muss nicht zusätzliche Ressourcen reinstecken, um das Ganze nochmal zu entwickeln. Auch was dann die Anzahl der Fehler betrifft oder Fehleranfälligkeit. Ich habe eine Komponente und die wurde schon entsprechend getestet. Das heißt, auch hier hat es natürlich sehr große Auswirkungen auf die Qualität, die Sie auch nutzen können. Und der dritte Punkt ist natürlich auch die Kostenreduktion. Jeder hat natürlich nicht unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung und man muss natürlich auch wirtschaftlich haushalten. Und der Punkt ist jetzt hier, wenn Sie eine Komponente entwickeln, die Sie immer wieder verwenden können, können Sie natürlich auch Kosten sparen. Denken Sie nur an den Testaufwand. Anstelle von 20 Testcases brauchen Sie nur mehr 10, weil Sie nur mehr für eine Plattform testen und nicht mehr für zwei. Auch wenn Sie Features entwickeln, müssen Sie das nur mehr an einer Stelle machen und möglicherweise geringfügige Änderungen an dem UI vornehmen. Also all das sind Vorteile, die eine plattformübergreifende Entwicklung mit sich bringt. Wollen wir uns jetzt mal die Unterschiede oder den Vergleich von Windows 8 mit Windows Phone 8 ansehen? Ich glaube, eins kann man ganz sicher sagen, ist, dass die Plattformen sich annähern. Also mit Windows Phone 8 sind wir schon wieder einen Schritt näher an Windows 8 herangerückt. Und wenn wir jetzt wirklich einen Blick einmal auf die Gemeinsamkeiten haben, dann gibt es einige, die man jetzt hervorheben müsste. Es gibt natürlich auch ein paar Unterschiede, aber wenn wir jetzt speziell über die Entwicklung sprechen, würde ich mal die Gemeinsamkeiten hervorheben. Und eins davon ist sicher der .NET Runtime, die .NET Runtime oder der Kern. Mit Windows Phone 8 verwenden Sie auch Core CLA, den wir auch in Windows 8 verwenden, der mit Windows 8 eingeführt wurde. Also Windows Phone ersetzt diese, das bisherige Compact Framework, und das bringt jetzt auch wieder einige Vorteile mit sich. Im Core CLA wurde doch sehr viel in Performance optimiert hinsichtlich Akkulaufzeit, das heißt auch für kleinere Devices muss man halt schauen, dass der Akku länger hält, damit man länger online sein kann. Auf der anderen Seite wurde auch hinsichtlich Performance noch einiges gemacht. Also wenn man jetzt im Multicore-Bereich unterwegs ist, auch hier kann man Performance-Verbesserungen erwarten. Und mit der Einführung der Core CLA kommen natürlich auch neue Technologien jetzt in das Windows Phone 8. Typische Modelle, die man vielleicht vorher nicht hatte. Das prominenteste Beispiel ist das asynchrone Programmiermodell, das mit Windows 8 eben auch eingeführt wurde. Ein weiterer Punkt, eine weitere Gemeinsamkeit ist sicher die Entwicklung. Sowohl auf Windows 8 als auch Phone 8 stehen uns gewisse Entwicklungssprachen, Programmiersprachen zur Verfügung, und das betrifft jetzt mal C# und Visual Basic für den Managed-Bereich und C++ für den Unmanaged-Bereich. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, und das ist eines der größeren Unterschiede, was ist mit JavaScript? JavaScript gibt es natürlich für die Entwicklung auf Windows oder für die Entwicklung für Windows Store Apps. Allerdings ist das nicht für Windows Phone 8 verfügbar. Es gibt jedoch ein paar Tools, Frameworks anderer Hersteller, die Sie bei der Portierung von Ihrem JavaScript-Code auf das Windows Phone 8 unterstützen werden. Eines davon ist zum Beispiel PhoneGap, und es gibt sicher noch einige mehr. Ein dritter Punkt sind die Sammelkomponenten. Es ist zwar so, dass wir verwenden nicht dieselben, es sind aber ähnliche. Und die Grundintention davon war, dass man möglichst die Lernkurve gering hält. Also die Personen, die schon auf Windows 8 entwickelt haben und jetzt auf Windows Phone 8 entwickeln möchten oder Anpassungen vornehmen möchten, deren Lernkurve soll relativ gering gehalten werden. Also das heißt, wenn Sie die Sammelkomponenten schon kennen, dann haben wir versucht, den Namen gleich zu belassen und auch die Properties gleich zu belassen. Das heißt, die Verwendung, die Anwendung an sich ist dieselbe. Dann haben wir noch ein gemeinsames Set von Native APIs, also nativen APIs, die Sie jetzt mit C++-Code ansprechen können. Das ist natürlich sehr wertvoll für Firmen, für Personen, speziell im Gaming-Umfeld auch. Also wenn Sie ein Spiel entwickeln wollen und das auf DirectX basiert, dann ist das jetzt kein Problem mehr. Sie nehmen jetzt C++ zum Beispiel und DirectX und können damit auch schon sehr performante Spiele entwickeln. Also überall, wo Performance ein Thema ist, freuen sich die Leute natürlich, wenn es auch eine native API gibt. Und wir sehen, dass neben DirectX auch STL zum Beispiel verfügbar ist oder APIs wie WinSorg zum Anprogrammieren. Und die letzte große Gemeinsamkeit, die ich hervorheben möchte, ist die Windows Runtime API. Ganz neue API, die halt mit Windows 8 eingeführt wurde. Es stellt eigentlich eine Basisinfrastruktur dar, wenn man so will, falls Ihnen die Runtime API bis jetzt noch nichts sagt, ein gemeinsames Typsystem mit Typen. Und es wurde in C++ implementiert, jedoch kann man es auch außerhalb von C++ verwenden. Und zwar im Managed Code, in Windows Store Apps, in Windows 8, auch im JavaScript Code. Wie funktioniert das? Mittels sogenannter Language Projection. Also der Code ist zwar von der Windows Runtime API in C++ geschrieben oder nativ geschrieben, aber für C# Entwickler dennoch verwendbar, und für Sie würde es nicht mal auffallen, ob das jetzt dann bis auf den Namespace, ob das jetzt ein Runtime-API-Aufruf ist oder nicht. Und genau das ist das Ziel, möglichst komfortabel typische Tasks wie Zugriffe auf Sensoren, Zugriffe auf Location-Daten. Diese Tasks, die immer wieder kommen, diese möglichst einfach zu gestalten. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. So, die Windows Runtime API gibt es ja auf der Windows 8 Seite, die ist relativ groß mit ca. 11.000 Members, und auf der Windows Phone Runtime Seite haben wir auch eine mit ca. 3.400 Members. Das Gute an der Geschichte ist jetzt, dass in etwa 2.800 Members in einem sogenannten gescherten Bereich sind. Also die sind sowohl auf Windows 8 als auch auf Windows Phone 8 verfügbar. Und da fallen halt rein die Sensoren, Netzwerkzugriffe, Proximity, was für Near-Field-Communication eigentlich betrifft, Touch-Threading. Also gibt es ein paar Bereiche, die uns zur Verfügung stehen und die können und sollten wir auch nutzen. So, und jetzt starten wir aber wirklich mit dem großen Thema, und das große Thema ist plattformübergreifende Entwicklung. Welche Techniken, welche Möglichkeiten habe ich? Und wir wollen mal beginnen mit einem Demo. Das Demo heißt TFS Bug Report. Dazu wechsle ich jetzt ganz kurz in mein Visual Studio. Und ich möchte Ihnen gerne mal demonstrieren, was dieses Demo macht. Das ist jetzt die Windows Store App. Ich melde mich hier an meinem Team Foundation Service. Nicht am Server, sondern am Service, das ist das TFS von der Cloud, melde ich mich an mit speziellen Credentials. Ich kann Ihnen versichern, das sind nicht die echten Credentials, aber für Testzwecke muss man das natürlich angeben. Und wir sehen, hier werden jetzt meine Projekte geladen, die ich in meinem TFS abgelegt habe. Und zusätzlich die Bug-Informationen. Also was möchte ich mit dieser App bewirken? Ich möchte mir einfach für alle Projekte meine Bugs anzeigen lassen. Vielleicht interessant für eine Management-Ansicht. Als Demo ist es, glaube ich, reicht das vollkommen aus. Also wir sehen hier die Projekte, und es gibt hier auch ein Projekt neben Microsoft Day 2013, gibt es auch eines, das heißt IIS. Wenn ich jetzt auf dieses Projekt IIS klicke, sieht man eben diese Bugs, die im TFS hinterlegt wurden, mit der Beschreibung, wie hier dieser Punkt zum Beispiel, Compression not working, als auch Authentication not working mit ID 26 und so weiter. Um zu beweisen, dass das auch wirklich stimmt, wechsle ich ganz kurz in meine TFS View, also in meinem Team Foundation Service im Browser. Hier sieht man nochmal meine Projekte. Und ich wechsle jetzt auch in das IIS-Projekt. Hier lege ich jetzt für Demo-Zwecke einen neuen Bug an. Zum Beispiel Website MS Day 05 is not working. Setze die Severity auf kritisch. Save and close, und der Bug wurde angelegt. Jetzt kann ich hier in meiner Windows Store App mittels Refresh ein erneutes Laden der Bug-Information antriggern, und wir sehen jetzt erscheint auch der Bug-Eintrag Website der MSD 05 is not working mit der ID 32. Natürlich unterstützt die App auch Navigation, wie wir sie aus Windows Store Apps kennen, mit dem Back-Button, kann dann wieder in ein anderes Projekt reinspringen, kann wieder zurückspringen und so weiter. Das ist die Demo für unser Windows 8 Store App. Natürlich heißt ja die Session jetzt Double Strike, Entwicklung für Windows 8 als auch für Windows Phone 8, und deshalb gibt es auch ein Windows Phone Pendant dazu. Und starten wir das mal aus dem Visual Studio im Debug Mode. Sieht man hier jetzt den Simulator. Und auch hier melde ich mich wieder an mit Credentials. Falls Sie sich jetzt wundern, warum ich hier eine Domäne angeben muss, das ist ein Begriff aus Team Foundation Service. Das hat nichts mit Ihrer Active Directory Domäne, die Sie vielleicht kennen, zu tun. Das sind nur zufälligerweise dieselben Bezeichner. Klicken wir auf Login. Und Sie sehen schon, das UI sieht anders aus. Also für das Windows Phone macht auch keinen Sinn, dass ich probiere, das exakt dasselbe UI wieder zu verwenden, mein User Interface. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt womöglich Ähnlichkeiten, aber es ist doch anders. Und hier in meinem Projekt IIS sehe ich jetzt auch ganz, wenn ich runterscrolle, sehe ich jetzt auch ganz unten Website MSD05 is not working. Auch hier kann ich navigieren, die Navigation des Geräts verwenden und kann zwischen den einzelnen Projekten hin und her springen. Soweit zur Demo. So, was wurde jetzt gerade, was habe ich Ihnen gerade gezeigt? Was wurde demonstriert? Es ist die erste Einführung zu den Demo-Apps, die wir in weiterer Folge jetzt auch für die anderen Demos noch verwenden werden. Und es handelt sich hierbei um eine Windows Store-App als auch um eine Windows Phone 8-App. Der erste Punkt, den wir ansprechen möchten, als Technik und als essentielle Tätigkeit, ist das Entkoppeln von UI und Logik. Mit Logik meine ich dann die User Interface Logik. Und wir verwenden hierfür, oder ein Mittel hierfür wäre, das Model View View Model Pattern zu verwenden. Aber die erste Frage, wenn ich über Entkoppelung spreche, bevor wir jetzt tiefer reingehen, ist, okay, warum sollte ich denn entkoppeln? Und einer der wesentlichen Punkte ist, Ihr Projekt, Ihr Source wird teilbar. Was meine ich damit? Teilbar bedeutet, es kann sein, dass Sie mehrere Entwicklungsteams haben, die auf unterschiedliche Tätigkeiten spezialisiert sind. Sie haben vielleicht ein Entwicklungsteam, ein Team, das kümmert sich um das User Interface, um die Erstellung des User Interfaces. Ein anderes Team kümmert sich eher um die Implementierung der Logik, der UI-Logik. Und es wäre doch toll, wenn beide aneinander arbeiten würden. Und genau das ist dann möglich. Also es können beide parallel arbeiten und eine Integration findet dann, wenn Sie Continuous Integration verwenden, aber findet kontinuierlich statt. Der Vorteil, den Sie hierdurch haben, ist nicht notwendigerweise eine bessere Qualität, aber es erhöht die Produktivität. Und wenn Sie die Produktivität erhöhen, dann haben Sie natürlich wieder sehr guten Einfluss auf Time-to-Market. Das heißt, Sie können Time-to-Market reduzieren oder Sie nutzen diese erhöhte Produktivität, um dann mehr Aufwand noch in Testen zu stecken, ins Testen an sich zu stecken und dadurch dann die Qualität auch nochmal zu erhöhen. Also Sie haben Möglichkeiten dadurch. Der nächste Punkt ist, wenn ich es entkopple, dann wird es testbar. Ein bisschen genauer wird es bedeuten, es wird Unit-testbar. Es gibt ja verschiedene Arten von Tests, aber in erster Linie will ich hier die Unit-Tests hervorheben. Und was sind Unit-Tests, falls Sie es noch nie gehört haben? Unit-Tests sind einfach ein Test der kleinsten Einheit. In den meisten Fällen wird als Einheit auch die Klasse genannt. Muss nicht notwendigerweise sein, aber in den meisten Fällen ist es die Klasse. Und was wir mit Unit-Tests dann versuchen, ist sicherzustellen, dass diese Klasse, diese Methode die richtigen Ergebnisse liefert. Somit sind Sie auch davor gefeit, wenn Sie Refactoring-Arbeiten durchführen müssen, wenn Sie Änderungen am bestehenden Code durchführen müssen, dann haben Sie ein gewisses Testset, das Sie immer durchlaufen lassen können und vor Regressionsfehlern, also Fehlern, die durch Änderungen eingeschleust werden, vor Regressionsfehlern, gefeit sind oder zumindest bis zu einem gewissen Maße geschützt sind. Und wenn ich jetzt sage, es ist besser Unit-testbar, wenn ich es entkopple, dann könnten Sie ja sagen, ja wieso, ich kann ja unter gewissen Umständen meine Seite ja auch testen, mein UI ist ja kein Problem. Aber ich glaube, hier muss man berücksichtigen und bedenken, dass ein Unit-Test ein Test für eine Klasse sein sollte. Und meistens, wenn Sie Seiten haben, haben Sie verschiedene Controls dabei, verschiedene Abhängigkeiten und die wollen Sie ja nicht notwendigerweise mittesten. Beziehungsweise könnten diese auch Ihre Ergebnisse verfälschen. Und ein anderes Beispiel wäre dann, stellen Sie sich vor, Sie klicken auf einen Button auf Ihrem UI und es wird ein Message-Dialog angezeigt. Und je nachdem, ob der User jetzt auf OK oder Cancel klickt, wird eine andere Logik ausgeführt. Also sowas ist schon sehr, sehr, sehr schwer unit-testbar. In manchen Fällen vielleicht auch gar nicht, aber auf jeden Fall sehr schwer. Und da hilft es natürlich, wenn ich entkoppelt bin, denn dann habe ich die gesamte Logik also nicht mehr in meiner View. Und der dritte Punkt ist Wiederverwendbarkeit. Unsere ganze Session zielt darauf ab, dass wir einen Code schreiben und den auf mehreren Plattformen wiederverwenden. Also das ist das zentrale Thema. Ich entwickle einmal und gebe es dann weiter auf eine andere Plattform, verwende es in einer anderen Plattform. Und natürlich habe ich hier Benefits. Wenn ich neue Features einbauen möchte, baue ich sie nur einmal ein und habe sie dann auf beiden Plattformen. Möglicherweise muss ich noch kleinere Adaptionen vornehmen, aber ich erspare mir oder reduziere hier die notwendigen Ressourcen. Ich habe ganz zu Beginn jetzt dieser Technik, dieser Section MVVM erwähnt. Was ist MVVM? Das ist das Model View View Model. Das ist ein Pattern, um Ihnen bei dieser Entkoppelung zu helfen, unter die Arme zu greifen. Es gibt gewisse Richtlinien vor. Und wenn wir uns ansehen, ein ganz grober Überblick über MVVM, wie es aufgebaut ist, dann haben wir mal die View. Und die View gibt dann, wie soll etwas angezeigt werden. Bei Windows Store Apps, bei Phone Apps sind es dann typischerweise die XAML Pages. Die View ist mittels Data Binding, auch ein vielleicht Begriff, den Sie niemals gehört haben, mit dem View Model verbunden. Das View Model gibt jetzt an, was angezeigt werden soll. Zum Beispiel in der vorigen Demo haben Sie gesehen, dass meine Projekte als violette Tiles, als violette Kacheln angezeigt wurden. Das Projekt dann selbst, das Objekt, wird im View Model zurechtgelegt. Dass es jetzt violett und als Kachel angezeigt wird, das wird in der View definiert. Und Data Binding ist jetzt der Mechanismus, wie die View auf die Daten im View Model Zugriff hat. Also es bindet sich an die Daten im View Model und zeigt diese an. Den Vorteil, den ich hierdurch habe, ist, ändere ich meine Daten im View Model, kann ich die automatisch auf der View anzeigen lassen. Und die dritte Schicht, wie es im Namen hervorgeht, ist das Model selbst. Das Model besteht typischerweise aus Datenobjekte, DTOs, beinhaltet dann Ihre Geschäftslogik auch, all das. Aber Sie sehen schon, weder das View-Model noch das Model hat eine direkte Referenz und eine Beziehung zu View. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann liegt eigentlich klar auf der Hand, dass die View an sich in den meisten Fällen plattformspezifisch ist. Es kann natürlich sein, dass Sie sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Windows Phone 7 und ich habe mein Windows Phone 8 und ich würde gerne diese UI vom 7 aufs 8er, auf die 8 Version 8 mitnehmen. Klar, dann könnten Sie sagen, Sie sind plattformunabhängig, aber in den meisten Fällen entwickeln Sie ja unterschiedliche Plattformen. Einmal für Windows Store Apps, dann fürs Phone und es ist auch aus Microsofts Sicht her die Empfehlung oder Best Practice, das UI für die jeweilige Plattform auch zu entwickeln. Ein anderer Punkt sind dann View, Model und das Model selbst. Diese Komponenten sollten plattformunabhängig sein. Sie haben ja keine, sollten ja keine Beziehungen haben zur View aus dem einfachen Modell hier. Und da wird es dann interessant, weil plötzlich bedeutet plattformunabhängig, dass wir das auf mehreren Plattformen wiederverwenden könnten. Schauen wir uns das in einer weiteren Demo an, MVVM in Action. Ich werde Ihnen hier zeigen, wie das aktuelle Projekt, die aktuelle Demo, der TFS Bug Report, den Sie soeben gesehen haben, wie dieser aufgebaut ist und wie die Entkopplung stattgefunden hat und was die wichtigsten Elemente sind. So, wenn wir nun in dieses Projekt, ich werde hier etwas, die Ansicht etwas vergrößern. Also das ist mein Solution-Baum mit den Projekten. Und Sie sehen, ich habe hier ein Projekt für Windows Phone 8, eines für Windows 8, ein Testprojekt, ein Projekt für meine Library und ein Architekturprojekt. Wenn ich jetzt hier in mein Windows 8-Projekt reingehe, dann sehe ich hier schon einen Ordner, der heißt View. Und hier drinnen finde ich meine unterschiedlichen Views und ich habe drei Seiten, einmal die Login-Seite, wenn Sie sich erinnern können, einmal die Project-Seite und einmal die Bugs-Seite. Sehen wir uns die Login-Seite an, kommt Ihnen das wahrscheinlich bekannt vor, das ist die Seite, die Sie gesehen haben. Auch, wenn wir eine zweite Seite uns öffnen, dann haben wir hier diese Project-Seite mit unseren Projekten. Das ist klassischerweise die View. Wenn wir jetzt uns den Code Behind ansehen. Wir haben ja gesehen, auf der Login-Seite gibt es einen Button, Login-Button. Wenn wir uns hier jetzt das Code Behind-File ansehen, die Implementierung dieser View, würden wir erwarten, dass potenziell eine Logik enthalten ist, die ausgeführt wird, wenn wir auf den Button klicken, also sogenannter Click-Handler. Aber wenn wir hier in diesen Code reinsehen, dann finden wir hierzu keine Implementierung. Wir haben hier nur ein OnNavigator2, da wird ein Navigation Service gesetzt, aber ansonsten gibt es keine Implementierung von dem Klickhändler. Und genau das ist jetzt der Punkt von der Entkoppelung. Dieser Code, diese Art von Code sollte in das ViewModel ausgegliedert werden. Und wenn wir uns das entsprechende ViewModel ansehen, das befindet sich jetzt in einem anderen Projekt, im Projekt lib, gibt es jetzt einen Ordner, der heißt ViewModel, und hier finden Sie jetzt für jede View ein separates ViewModel plus einer gemeinsamen Basisklasse. Wenn wir in das ViewModel hier springen, für die Login-View, dann sehen Sie jetzt hier den Konstruktor und hier finden Sie ein Login-Command mit der Logik. Und das Login-Command ist genau das Command, das vom ViewModel zur Verfügung gestellt wird, und die View kann jetzt sich daran binden. Sagt einfach, wenn jemand auf diesen Button klickt, dann bitte führe mir dieses Kommando aus. Und das Kommando ist jetzt hier implementiert im ViewModel und man sieht schon, es wird versucht, gegen eine Data Source, die im Konstruktor übergeben wird, einen asynchronen Login-Request zu starten und sich am Server zu authentifizieren. Gelingt das, so navigieren wir zur nächsten Seite, das unsere Projects View ist. In diesem Fall navigieren wir aber nicht zu unserer Seite, sondern wir navigieren zum ViewModel, um die Referenz, um die Abhängigkeit zur View zu reduzieren. Und unser Navigation Service weiß dann, okay, welche View ist mit diesem ViewModel verbunden. Schlägt der Login fehl, wird eine Fehlermessage angezeigt und das war's. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, ja, Data Source, wo kommt das her? Wie bereits erwähnt, es wird über den Konstruktor mitgegeben und wir sehen hier, ist nur ein Interface, iTeam Foundation Server. Wenn wir uns dieses jetzt ansehen, dann sehen Sie auch im Team Foundation Server, hier ist die Implementierung, implementiert dieses Interface, iTeam Foundation Server. Wenn wir direkt zur Interface-Deklaration gehen, sehen wir, wir haben drei asynchrone Methoden, Login Async, Get Projects Async und Get Bugs Async. All das brauchen wir für unsere Views. Interessanter wird es jetzt bei den Implementierungen. Hier ist die Implementierung und Sie sehen, wir verwenden OData, um zu dem TFS-Service zu kommen und unsere Requests abzusetzen. Wenn Sie hier sehen, hier mal Get Projects Async, also wir verwenden hier XML mit Link, also XML in Link, Link to XML und setzen hier einen Request ab. Auch hier verwenden wir einen Web-Request mit einem Authorization-Header und verwenden Basic Authentication, also was man erwarten würde. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, okay, verstehe ich, klingt soweit ganz gut und schlüssig, aber die Frage ist, wie kommt das Team Foundation Server Objekt, also meine Data Source, wie kommt das in das View-Modell? Hier übergeben wir nur ein Interface. Und das ist eigentlich eine ganz gute und berechtigte Frage. Und hierfür kann man sagen, wir haben so es wird IOC-Container genannt, so Inversion of Control Container. Und dieser stellt sicher, dass das richtige Objekt erzeugt wird. Also hier haben wir jetzt nochmal eine etwas anschaulichere oder ein anschauliches Bild. Wir haben unsere Pages, unsere Views in Blau ganz oben und diese referenzieren jetzt den View Model Locator, was unser IOC-Container ist, Inversion of Control. Und dieser Inversion of Control-Container kümmert sich darum, dass dann für einen bestimmten Typ das entsprechende Objekt erzeugt wird und an die View weitergegeben wird. In unserem Fall wären das die View Models, Login Page View Model, Projects View Model. Und es kümmert sich jetzt auch, wenn ich sage, es kümmert sich um die Erzeugung, also um die Instanzierung, dann kümmert sie sich auch darum, dass die richtige Instanz als im Konstruktor von Login Page View Model die Data Source mitgegeben wird. Und das sehen wir jetzt auch hier in unserem Projekt. Ich öffne mal die Implementierung. Und hier haben wir jetzt den entsprechenden Part. Und wir sehen, hier registriere ich einen ganz bestimmten Typen mit einem Interface, mit einem konkreten Objekt, mit einem konkreten Typ. Und es wird in diesem Fall, unterscheide ich, wenn ich mich im Designer-Mode befinde, möchte ich nicht meinen richtigen TFS, meine richtige TFS-Anbindung verwenden, sondern ein sogenanntes, ich habe es Design TFS Data Source genannt, ein Mock-Objekt. Und das wird jetzt hauptsächlich in meinem Designer verwendet, also für meine Unit-Tests. Ich möchte nicht in meine Unit-Tests immer meine Requests, wenn ich die Methoden teste, immer gegen den TFS schicken oder gegen den TFS gehen. Aus zwei Gründen. Andererseits sind Unit-Tests sollen kurz laufen. Durch den Netzwerkverkehr wäre das schon mal nicht gegeben. Und andererseits hätte ich eine zusätzliche Abhängigkeit zu einem externen System, was mir das Ganze noch ein bisschen schwieriger zum Testen macht. Aber dieses Interface wird hier mal registriert. Und dann meine View Models natürlich. Und jetzt, wenn immer ich ein View Model anfordere, wie Login View Model, dann weiß der IOC-Container, das Login View Model benötigt im Konstruktor ein Objekt vom Typ iTeam Foundation Server und es bezieht dann das korrekte Objekt. Wenn wir uns das jetzt nochmal ganz kurz in der View ansehen, jetzt aber im XAML-Code, bin ich wieder in der Login-Page, dann sehen wir hier, das Objekt, an dem wir binden, ist eine statische Ressource, der Locator, was in unserem Fall unser ModelViewLocator ist und ich möchte gerne das Objekt hinter dem Path-Login haben. Und was bedeutet das konkret? Also wir öffnen nochmal den ViewModelLocator und hier sehen wir jetzt, okay, ich möchte von dieser Instanz über das Property Login das entsprechende Objekt haben. In unserem Fall ist das das Login View Model. Und wir sehen, wir holen uns die Instanz für diesen Typ aus unserem IOC-Container. Natürlich müssen Sie jetzt das gesamte MVVM-Konzept mit IOC nicht notwendigerweise selbst implementieren. Es wird Ihnen alles zur Verfügung gestellt von Microsoft, kommt im Framework mit, aber es gibt natürlich auch Frameworks von anderen Herstellern, bekannte Frameworks, die Sie vielleicht schon kennen und mit denen Sie gearbeitet haben, wie MVVM Lite oder Caliburn Micro, sind nur zwei von denen. Und es könnte natürlich für Sie von Vorteil sein, diese zu nutzen. Und ich habe natürlich jetzt in meinem Demo, wie Sie vielleicht gesehen haben, ich verwende auch ein View Model, und zwar in meinem Fall ist es auch MVVM Lite. Sorry, ein View Model Framework natürlich, das ist MVVM Lite. So, was wurde jetzt demonstriert? Was haben Sie gesehen? Sie haben gesehen eine Trennung von View, View Model und Model. Sie haben gesehen, es wird im View-Model gibt es keine Referenz auf die View. Wir haben nur in der View über Data Binding eine entsprechende Referenz auf das View-Model. Wir finden keine Logik in der View und es gibt auch keine Abhängigkeiten zur View. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Vorteil, den wir dadurch bekommen, ist, dass das Ganze testbar ist. Sie werden sich jetzt denken, ja, Trennung, super, klare Trennung, wir haben es jetzt alles getrennt. Wir haben unsere Views, wir haben unsere View-Models und wir haben unser Model. Perfekt. Aber was hilft mir das jetzt? Jetzt habe ich das für Windows Store App, dann muss ich das kopieren und schiebe das Ganze, kopiere mir die Dateien und schiebe die jetzt in mein Windows Phone Projekt rein. Und dann habe ich trotzdem wieder duplizierten Code. Und das möchte ich ja vermeiden. Und da haben Sie natürlich recht. Also es wäre viel schöner, wenn wir sowas haben wie jetzt hier auf der Slide, indem wir sagen, wir haben eine geteilte, eine Shared Library, die beinhaltet unseren plattformunabhängigen Code, wie unsere View Models, wie unser Model. Und den plattformspezifischen Code, den haben wir dann in separaten Projekten, einmal für die Windows Store App und einmal für die Windows Phone App. Und die gute Nachricht ist, genau hierfür gibt es eine Lösung auch. Eine Assembly für mehrere Plattformen. Und die heißen Portable Class Libraries. Denn was ist das generelle Problem auch? Ist, heutzutage haben wir sehr viele Plattformen. Hier auf der Slide sind 5, wir haben Windows Phone 8, wir haben also Windows Phone in generell, wir haben Windows 8, wir haben .NET, wir haben Silverlight, Xbox und bei den meisten dieser Plattformen haben wir noch unterschiedliche Versionen. Silverlight 4, Silverlight 5, .NET, Windows Phone 7, 8. Und da wird es natürlich schwierig, hierfür portablen Code zu erstellen. Und genau hierauf zielen Portable Class Libraries ab. Das heißt jetzt nicht, dass ich jede Funktionalität, alle Features von Windows 8 jetzt auch auf zum Beispiel auf Xbox 360 habe. Das heißt es nicht. Aber wir haben gewisse Funktionalität, die auf allen Plattformen dann geshared werden kann. Und dadurch spare ich mir gewisse Code-Duplizierung und kann Code besser reusen. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, das ist das Szenario, wo es eindeutig der Grund oder die Begründung für Portable Class Libraries hervorgeht, ist, Sie haben eine Solution und Sie möchten gerne eine Klassenbibliothek anbieten und da haben Sie jetzt dann verschiedene spezifische Implementierungen. Eine für .NET 4, eine für 4.5, eine für Silverlight 4.5 und so weiter. Und das Problem ist ja jetzt, Sie haben viele Implementierungen und einen sehr hohen Wartungsaufwand. Wollen Sie ein Feature hinzufügen in einem Projekt oder wollen Sie ein Feature für alle Plattformen zur Verfügung stellen, müssen Sie es überall implementieren. Der Gegenschluss natürlich auch, wenn Sie jetzt einen Bug in einer Implementierung haben, wird er höchstwahrscheinlich in allen anderen Implementierungen auch vorhanden sein. Das heißt, Sie sehen schon, schwer zu warten. Sowas, der ist der Fall, wenn ich nur mal ein Projekt habe, wäre doch der optimale. Schiebe alle Implementierungen in diese Portable Library und bin glücklich. Habe nur einen Platz, wo ich diesen Code ändern muss. Habe nur eine Implementierung. Der Nachteil, der natürlich mitkommt, ist, ich habe plötzlich keine Möglichkeit mehr, in dieser Library-Plattform spezifische Implementierungen hinzuzufügen. Bislang hatten Sie, wenn Sie ein Silverlight-Feature brauchten, dann haben Sie es halt in das Silverlight-Projekt hinzuimplementiert und das Windows Store, die Windows Store Library war davon nicht betroffen. In diesem Fall jetzt hier funktioniert das nicht mehr. Hier können Sie nur in Portable Class Libraries, können Sie nur gemeinsame Features implementieren, also Features, die auf allen Plattformen verfügbar sind. Und hierzu wollen wir uns mal eine Demo ansehen, wie einfach es ist, Portable Class Libraries unter Visual Studio zu verwenden. Und dafür springe ich wieder zurück in mein Visual Studio. Und Sie sehen, das ist noch immer die Solution für unser Demo-Projekt. Und ich klicke jetzt einfach mal auf Add New Project. Jetzt bekomme ich hier mein Projektauswahlfenster. In der Search-Bar oben kann man mal Portable Class Libraries beginnen. Und jetzt sehen Sie hier, gibt es zwei Portable Class Library Templates. Einmal für C# und einmal für Visual Basic. Wählen wir einfach das erste aus für C#. Und jetzt sehen Sie hier, nächster Dialog, das Auswahlfenster für die Target Frameworks. Also für welche Frameworks möchte ich meine Portable Class Library erstellen? Auf welche Plattformen möchte ich dieses Assembly dann deployen? Und in unserem Fall können wir sagen, ich möchte es gerne für .NET 4.5 haben, für Windows Phone 8 und für .NET 4 Store Apps. Und das war es dann schon. Wenn ich jetzt hier auf OK klicken würde, würde die Portable Class Library Ihnen zur Verfügung stellen. Allerdings habe ich das natürlich schon gemacht und wie Sie sich vielleicht aus dem Namen her schon denken konnten, tfslib.portable ist schon so eine Portable Class Library. Und Sie werden es, von außen ist es nicht ersichtlich, ob es jetzt eine Standard Class Library ist oder eine Portable Class Library ist. Was allerdings schon der Fall ist, Sie können nachträglich diese Zielplattformen noch ändern. Dafür gehen Sie in das Property-Fenster des Projekts, ganz oben mit Library, und dann sehen Sie hier Target Frameworks. Und das sind die aktuellen ausgewählten Target Frameworks. Zurzeit ist Windows Store, .NET 4.5 und Windows Phone 8. Die können Sie jederzeit auch ändern. So, Sie haben gesehen, es ist sehr, sehr einfach, diese Portable Class Libraries in Visual Studio 2012 zu verwenden. Es gibt eigene Templates dafür und mit der Auswahl der Zielplattform ist es auch sehr intuitiv gestaltet. Jetzt werden Sie auch denken, ja gut, das klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Der Herr Linden erzählt uns da Sachen, ich werde in Zukunft nur mehr Portable Class Libraries verwenden. Ja, es wäre super, wenn das ginge und wenn Sie das machen würden. Allerdings gibt es natürlich ein paar Einschränkungen. Und eine wahrscheinlich der wesentlichen Einschränkung ist, Sie haben halt nur eine Schnittmenge der Zielplattformen verfügbar. Sie können jetzt keine spezifischen Features einer Plattform nutzen, weil es die vielleicht auf der anderen Plattform gar nicht gibt. Das ist die erste Einschränkung. Die zweite ist, auch eine große Einschränkung, Sie haben keine Windows Runtime API verfügbar. Das heißt, Sie können die Windows Runtime API, auch wenn Sie sagen, Sie nehmen jetzt nur Windows Store 8, Windows Phone 8, können Sie sie nicht im Perturbate Class Libraries verwenden. Dritte Einschränkung ist nur Managed Code. Sie können Portable Class Libraries zurzeit nur in C-Sharp und VB implementieren. Für Leute, die es gerne in C++ hätten, derzeit nicht möglich. Es gibt keine UI-Controls. Macht auch Sinn. Wie gesagt, wir haben sowieso gesagt, wir sollen UI-Controls sind eher plattformspezifisch. Deswegen macht es auch wenig Sinn, die in PLCs, APCLs zu halten. Und der fünfte Punkt ist noch, keine Conditional Compilation Symbols. Was sind Conditional Compilation Symbols? Ich kann in meinem Code mittels dieser Symbole If-Statements erstellen. Also ich kann sagen, wenn ich mich zum Beispiel in einem Code, in einem Projekt für Windows Phone befinde, dann bitte kompiliere mir diesen Code. Wenn ich auf einer anderen Plattform bin, dann kompiliere mir einen anderen Code. Das sind Conditional Compilation Symbols. Schauen wir uns mal das Thema keine Windows Runtime API an. Das Problem ist auch hier, die Windows Runtime API ist sehr mächtig. Sie wollen die potenziell wahrscheinlich wiederverwenden, um einfachen Zugriff auf Sensoren, Location-Daten etc. zu bekommen. Und jetzt ist das Problem, dass sie die nicht verfügbar haben. Portable Class Libraries, in Portable Class Libraries können die nicht verwendet werden. Jetzt ist die Frage, kann ich die überhaupt verwenden? Kann ich die nicht verwenden? Und die gute Nachricht ist, man kann sie wiederverwenden. Ich meine, es gibt die Möglichkeit, plattformspezifischen Code, plattformspezifische Implementierung wieder zu verwenden. Und das Schlüsselwort hier ist Add as Link. Aber auch hier müssen wir zuerst schauen, okay, plattformspezifisch. Ja, wir wissen, dass UI genau für diese Plattform erstellt werden sollte oder muss in gewissen Umständen. Aber warum sollte ich es sonst noch machen? Was sind die Gründe, warum ich plattformspezifischen Code erstellen sollte? Der erste Punkt, ganz klar, unterschiedliche Features. Sie möchten in Ihrer App für Windows Store Feature A anbieten, für Windows Phone möchten Sie Feature B anbieten. Ja klar, das ist plattformspezifisch, das können Sie nicht teilen. Nächster Punkt ist unterschiedliche APIs. Sie würden gerne die gleichen Features anbieten. Das Problem ist nur, dass die Frameworks vielleicht in unterschiedlichen APIs, dass die Frameworks in unterschiedliche APIs zur Verfügung stellen. Sei es jetzt, dass ein anderer Namespace angegeben wird oder dass der Aufruf auch ganz ein anderer ist. Vielleicht müssen Sie andere Argumente mitgeben. Ein Beispiel ist hier auf der Slide. Es gibt unter Windows 8 den Namespace Windows.media.capture. Unter Windows Phone gibt es dann auch noch Windows.phone.media.capture. Also da sind auch noch Ergänzungen. Und Sie werden sehen, sowas wird öfter mal vorkommen. Und wir wissen ja, speziell im Windows Runtime API sind ja nur 2800 Members in beiden, sowohl auf Windows 8 Runtime als auch auf Windows Phone 8 Runtime vorhanden. Da gibt es ja noch ein paar hundert, die jetzt im Windows Phone separat implementiert sind und ein paar tausend, die nur auf Windows 8, auf der Windows 8 Plattform verfügbar sind. Und der letzte Punkt, warum ich plattformspezifischen Code erzeugen muss, ist, weil das Assembly keine Binärkompatibilität hat. Was bedeutet das? Binärkompatibel bedeutet, ich kompiliere meinen Code, bekomme Binaries raus und diese Binaries kann ich nehmen und schiebe sie entweder oder deploy sie entweder auf Windows Store Plattform, also ein Windows Store Gerät oder halt auf mein Windows Phone Plattform, auf mein Windows Phone Gerät. Und das ist ein und dasselbe Assembly, wie für Portable Class Libraries. Es gibt jetzt Fälle, da ist das nicht der Fall. Da brauche ich ein separates Binary, auch wenn der Code dasselbe ist, wenn die APIs gleich sind. Ich brauche ein separates Binary für Windows Store Apps und ich brauche ein separates Binary für Windows Phone Apps. Und genau hier fallen Windows Runtime APIs rein. Diese sind nicht binär kompatibel. Das heißt, ich muss sie für die jeweilige Plattform kompilieren. Jetzt ist halt die Frage, muss ich deswegen dann Code duplizieren, wenn ich sie kompilieren muss? Weil ich habe dann zwei unterschiedliche Projekte, ein Projekt für die Windows Store App, eines für die Windows Phone App. Und die gute Antwort ist nein, müssen Sie nicht. Solange Sie, jetzt was die Windows Runtime betrifft, solange Sie API-Aufrufe aus dem gemeinsamen Set der API verwenden. Was Sie dann machen ist, Sie erstellen ein gemeinsames Code-File, eine gemeinsame Codebasis und adden diese, fügen diese mittels Add as Link dem jeweiligen Projekt hinzu. Schauen wir uns das mal in einer konkreten Implementierung an. Und hierfür zeige ich Ihnen, gibt es eine andere Demo-App, die heißt Mein Locator-App. Ups. Und wir springen wieder in das Visual Studio. Sie sehen hier separate Projekte, Common VLT Lab, einmal für Windows 8 und einmal für Windows Phone 8. Wir starten die Windows 8 App und Sie sehen, hier ist die Bing Maps Karte. Wenn ich jetzt auf den Home-Button klicke, wird meine aktuelle Position ermittelt, ausgegeben und auf der Bing Maps Karte angezeigt. Vielleicht fällt Ihnen hier schon, oder vielleicht merken Sie sich, das Position Source hier, derzeit ist es Unknown. Dieses Feld gibt an, woher die Positionsdaten kommen. Wird dann für eine spätere Erklärung nochmal relevant. Wenn wir uns die zweite App ansehen, das ist Windows Phone 8, starten wir diese mal in unserem Emulator. Sehen Sie auch hier wieder anderes UI. Funktionalität ist jedoch die gleiche. Bekomme ich auch wieder Positionsdaten, allerdings bekomme ich hier Position Source Cellular. Hier bekomme ich weitere Daten. Wenn wir uns jetzt die konkrete Implementierung ansehen, dann sehen Sie auch hier wieder, MVVM wurde verwendet, Entkoppelung von UI und Logik. Und wenn wir uns das Model ansehen, mein Main View Model, sehen wir hier schon, okay, das verwendet einen Location Provider, einen iLocation Provider, um genau zu sein, welcher letztendlich mir die Positionsdaten liefert. Und ich habe ein Command, um die aktuelle Position zu bekommen. Also wenn ich auf den Button klicke, bekomme ich die Daten. Es wäre interessant zu wissen, was der Location Provider macht. Und hierfür werfen wir einen Blick in den Location Provider selbst. Hier sehen Sie, Location Provider implementiert das Interface, verwendet intern den Geolocator aus dem Windows Devices Geolocation Namespace. Das ist eine Windows Runtime API. Und wir haben jetzt hier unsere Interface-Implementierung getCurrentLocation, asynchron. Wir holen uns über den Locator unsere aktuelle Position und mappen diese Positionsdaten dann in unser internes Model-Objekt, in unser interne DTO. Wenn wir jetzt hier das schließen und in unser Windows Phone Projekt reinspringen, sehen wir hier auch Providers, Location Provider, haben wir geöffnet. Blick in den Code, verrät uns, Code ist exakt gleich, ist ident. Das Interessante ist, es ist jetzt nicht keine doppelte Entwicklung. Ich habe da jetzt nicht mit Copy-Paste den Code von meinem Windows Phone 8 Assembly geworfen. Hierzu habe ich jetzt einen Breakpoint gesetzt und wir sehen, okay, wenn ich in meiner Windows Store App auf diesen Punkt klicke, lande ich hier in diesem Breakpoint. Soweit so gut, können wir weiter fortfahren und die Position wird angezeigt. Jetzt springen wir in die Windows 8 App. Öffnen die Location Provider, das Location Provider File, starten unser Windows Phone 8 App. Es lädt, jetzt will ich meine aktuellen Positionsdaten bekommen und Sie sehen, auch hier springe ich in diesen Breakpoint. Also es ist nur ein File, das in beiden Projekten verwendet wird. Bedeutet auch, wenn ich hier etwas ändere, dann sehen Sie es auch im Windows Phone 8, es ist geändert worden. Es ist wirklich nur ein File. Und wie funktioniert das jetzt? Hierzu gehen Sie auf Ihren Ordner, wo Sie das File hinzufügen möchten, sagen Sie Add Existing Item. Und jetzt können Sie sich das entsprechende File, das gesharte File, raussuchen, Location Provider, und mittels Add as Link, nicht Add, sondern Add as Link, Add erzeugt eine Kopie, aber Add as Link macht wirklich eine Referenz, erzeugt eine Referenz auf dieses File, mittels Add as Link hinzufügen. Dadurch verwenden Sie immer das gleiche File. Und wenn Sie jetzt einen Provider reinsehen, dann sieht das File, was ich hier gemacht habe, dann sieht das File auch anders aus. Es hat ein anderes Icon. Es hat das C-Sharp mit so einem blauen Pfeil. Im Vergleich dazu das normale C-Sharp-File ohne diesen blauen Pfeil. Also man sieht auch hier, es ist mittels Add as Link hinzugefügt. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass wir hier auch noch was anderes verwenden. Ich habe hier noch Conditional Compilation Symbols. Das ist genauso eines. If Windows Phone, falls wir auf Windows Phone sind, falls das in einem Windows Phone Projekt ist, dann kompiliere mir bitte diesen Code, dann verwende diesen Code. Derzeit befinden wir uns mit der Implementierung, wenn wir es nochmal öffnen, im Windows 8 Project. Somit ist nicht relevant, es wird nicht ausgeführt. Ich möchte aber dieses File sowohl für Windows 8 als auch fürs Phone 8 verwenden. Und wenn wir uns jetzt das File nochmal öffnen, dann sehen Sie hier jetzt auch, hier ist es nicht mehr ausgegraut und hier wird es jetzt mitverwendet. Und was ist das? Das ist genau der Position Source, was ich vorher erwähnt habe. Denn Position Source ist unter Windows Store API in der Runtime-Version für Windows Store nicht verfügbar. Das ist nur für Windows 8, Windows Phone 8, nur in der Windows Phone 8 API verfügbar. Und deswegen kann man hier auch mit Conditional Compilation Symbols arbeiten. Wenn Sie jetzt fragen, tolle Sache, aber wo wird das definiert? Gibt es da irgendwo was, wo ich das nachsehen kann? Diese Symbols können Sie selbst definieren. Klicken Sie hierzu, gehen Sie jetzt in Ihre Project Properties, unter Build, und jetzt sehen Sie hier Conditional Compilation Symbols und beim Windows Phone Projekt haben Sie normalerweise auch dieses drin. Das sind die Standard Compilation Symbols. Und Sie können auch weitere hinzufügen, wenn Sie möchten, wenn Sie eigene erstellen würden. So, was habe ich Ihnen gerade gezeigt? Auf der einen Seite, wie man Windows Runtime API auf mehreren Plattformen verwenden kann. Keyword ist hier Add as Link. Das heißt, Sie verwenden ein File, Sie haben zwar unterschiedliche Projekte, haben ein File, das Sie wiederverwenden können. Sie haben Code Reuse, das ist das Wichtigste. Zweiter Punkt, Sie haben auch gesehen, wie man Conditional Compilation Symbols verwenden kann, um plattformspezifische Implementierungen wiederverwendbar zu machen. Sprich, in ein File reinzugeben, das Sie gern wiederverwendbar haben möchten, aber halt eine plattformspezifische Implementierung zusätzlich zufügen würden. Der nächste Punkt ist eigene portierbare Komponenten entwickeln. Und die werden Windows Runtime Components genannt. So, was ist jetzt der Vorteil oder was ist der Sinn von Windows Runtime Components? Das ist einerseits mal Verwendung von nativen API. Also man kann damit auf native API zugreifen und speziell, wenn ich im hochperformanten Bereich, wenn ich irgendeine Implementierung, einen Algorithmus brauche, der hochperformant sein muss, bringt mir das natürlich viele Vorteile. Zweiter Punkt ist Sprachinoperabilität. Sprachinteroperabilität. Das bedeutet, ich kann meine Windows Runtime Components in C++ entwickeln und kann sie dann in C# zum Beispiel verwenden. Mittels Language Projection. Das am Anfang schon erwähnt. Und dann gibt es noch den dritten wesentlichen Punkt. Vielleicht haben Sie schon eine Third-Party Library, vielleicht haben Sie eine eigene Library bei sich im Haus, die Sie gerne wiederverwenden würden. Sie haben eine C++-Bibliothek zum Beispiel, sehr performanten Algorithmus und Sie würden den gerne wiederverwenden. Auch dafür wäre das natürlich ein perfektes Anwendungsgebiet. Aber leider gibt es auch hier wieder ein paar Nachteile und ich glaube, es sind jetzt nicht so schlimm, dass das Smiley jetzt so traurig reinschauen müsste. Aber es gibt natürlich auch Einschränkungen. Und eine der Einschränkungen ist, auch hier haben wir leider wieder unterschiedliche Binärdateien. Das heißt, die sind nicht binär kompatibel. Auch hier brauche ich unterschiedliche Projekte. Ein Projekt für meine Windows Store App, ein Windows Runtime Component Projekt für mein Windows Phone App. Ich kann auch hier wieder meinen Code sharen, sofern möglich, wieder mittels Using Add as Link. Sehr ähnlich zu dem Problem, das wir mit der Windows Runtime API hatten. Eine weitere Einschränkung ist, dass falls ich eine Windows Runtime Komponente entwickeln möchte oder Code entwickeln möchte, den ich sowohl auf Windows Phone als auch auf Windows Store Apps zur Verfügung habe, dann muss ich das in C++ machen. Zurzeit ist es nur möglich, auf Windows Phone eine Windows Runtime Komponente mit C++ zu erstellen. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Techniken für die Entwicklung von plattformunabhängig oder von portierbaren Apps oder Teile von Apps erzählt. Ich möchte jetzt hier nochmal zusammenfassen, was Sie gehört haben und auf Call to Action für Sie eingehen. Das Erste, was haben Sie gelernt? Den Großteil der Session haben wir jetzt über plattformübergreifende Entwicklungstechniken gesprochen. Der erste Punkt war Entkoppelung von UI und Logik, genau gesagt UI-Logik. Verwenden Sie ein Pattern Ihrer Wahl, MVVM oder ein anderes, um diese Entkopplung zu implementieren. Das wird Ihnen sicher sehr weiterhelfen. Die zweite Entwicklungstechnik war die Verwendung von Portable Class Libraries und Vorteile, aber auch Einschränkungen dieser. Der dritte Punkt ist dann die Windows Runtime API. Also ich habe erläutert, wie wir die Implementierung auf mehreren Plattformen wiederverwenden können. Und letztendlich haben wir uns noch die Vor- und Nachteile von Windows Runtime Components angesehen. Auch hier, wann sollte ich diese verwenden? Wann ist es, wo habe ich gewisse Einschränkungen? Wenn Sie jetzt überlegen, was sind die drei, oder wenn ich mich entscheiden könnte, was sind die drei Key Takeaways, die Sie aus dieser Session mitnehmen sollten, dann ist es auf jeden Fall unser Motto, do or get more with less. Also Sie sollten versuchen, portablen Code zu erstellen, um möglichst viele Plattformen ansprechen zu können oder dann den Entwicklungsaufwand zu reduzieren. Plus diese hier markierten, auf der Slides markierten Punkte, einmal die Entkopplung von UI und die Verwendung von Portable Class Libraries. Auch das wird Ihnen dann bei der weiteren Entwicklung helfen. Jetzt bleiben nur mehr Call to Actions für Sie. Das sind einmal natürlich Windows 8 installieren, Visual Studio 2012 installieren und auch für Phone-Entwicklung das Windows Phone SDK installieren. Und ich glaube, was man nie vergessen darf, auch natürlich mit entsprechendem Spaß an die Sache heranzugehen. Letztendlich wollen wir von Ihnen, dass Sie großartige Apps entwickeln. Ich denke mal, das ist Ihnen schon klar. In diesem Sinne sind wir jetzt am Ende unserer Session. Ich habe jetzt noch hier eine Liste von weiterführender Lektüre, weiteren Informationen für Sie. Ich würde mal sagen, wenn Sie da jetzt irgendwie mit der Entwicklung starten, hilft Ihnen das sicher weiter. Und ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.